doch immer, der Klügere gibt nach. Aber wenn die Klügeren immer nachgeben, heißt das dann nicht, dass die Dümmeren die Welt regieren? Nee, kann ja nicht sein. Kann ja überhaupt nicht der Realität entsprechen. Fritz.
Und das hört man.
Nummer 272, Chido Fistafilli. Hallo und herzlich willkommen zum 272. Kompott, den ich am heutigen, naja, so ein bisschen, ganz leichtes bisschen nieseligem, weil als der Regen da war, bin ich gefahren, Freitag, dem 8. Juli 2011 aufgenommen habe.
It is 12:18.
Und noch gute 5 Stunden bis Shuttle Atlantis starten könnte. Aber ja, der Titel, den sollte ich vielleicht mal erklären, der stammt aus einem Twitpic-Bild, wo irgendwie ein Ausschnitt aus einer afrikanischen Zeitung zu sehen ist. Angeblich aus Uganda, das stimmt aber auch irgendwie nicht. Egal, jedenfalls wurde da der German Außenminister als Chido Fistafilli bezeichnet. Chido Fistafilli. Ist ja auch fast richtig. Und das Intro kommt aus der Fritz-Intro-Kiste und ja, doch kann es. Ja, so. Und ansonsten gibt es ja die fast übliche Dreiteilung, 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, inklusive Space-Meldungen und der Mafia. Wobei die Atommeldungen aus Japan diese Woche so wenige, nämlich eine, waren, dass es sich nicht lohnt, da zu sagen, das ist eine eigene Atommeldungsecke. Aber was ihr jetzt hier genau hören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der eigentlich Atommeldungen hätten rumliegen sollen, aber eben wie gesagt aus Japan nur eine. Dafür dann aus Nicht-Japan ein paar mehr Terrormeldungen und die in Quatsch habe ich noch reingeklebt und mir dann nachträglich noch Dresden und die Griechen hochgeholt. 18 Grad, leicht rainige, naja, geht gerade, broken cloudsige und vor allen Dingen milde Grüße. Die 18 Grad, die fühlen sich wie entweder 21 oder 18 an. Jetzt muss ich hier doch die Lautstärke wieder hochdrehen. Ich sehe das schon kommen. Und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 15 km/h aus Southwest. Oder irgendwas völlig anderes. Und heute ist es komischerweise schon wieder regnerisch. Nicht, dass ich am letzten Wochenende nicht genug Regen hatte. Genau genommen sogar mehr als genug. Aber hey. So. Da bin ich dann jedenfalls wieder. Ach, wisst ihr was? Klicker, klacker, klicker, klacker. So. Da bin ich jedenfalls wieder. Na, weil, bin ich halt. Und, ja, so richtig viele Meldungen aus Japan sind mir in der vergangenen Woche irgendwie nicht in die Finger gefallen. Genau genommen sind mir eigentlich praktisch gar keine Meldungen in die Finger gefallen. Und weil mir das dann auch aufgefallen ist, habe ich gesagt, okay, dann machen wir hier jetzt keine reine Atomecke mit Japan und Co. Ich meine, wir haben immerhin seit Kompott 255 hier konstant Fukushima-Meldungen gehabt. Eine Meldung hat es dann aber doch noch geschafft, am Mittwoch, nämlich ein Stresstest. Tokio, DPA, nach der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima will Japan alle übrigen Atommeiler im Lande sogenannten Stresstests unterziehen, teilte Industrieminister Banri Kaieda mit. Um drohende Stromengpässe zu vermeiden, drängte die Regierung darauf, zu Inspektionen heruntergefahrene Atomkraftwerke zum Sommer wieder in Betrieb zu nehmen. Dabei stößt sie jedoch auf Widerstände bei umliegenden Gemeinden. Diese fordern schärfere Sicherheitsauflagen. Im Sommer erhöht sich der Strombedarf in Japan, bliblablubla, faselbla. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, was heißt bei den Stresstest? Wenn es ein Stresstest im Sinne von Tschernobyl-Style-Stresstest ist, dann hell no. Wenn es ein Stresstest im Sinne von, wir gucken uns irgendwelche Papiere an und behaupten, die Papiere entsprechen der Wirklichkeit, siehe Deutschland, dann, ja, was soll da rauskommen? Ja, und hinterher drehen wir dann so lange an den Kriterien, was denn eigentlich ein gutes AKW ist, bis alle AKWs da durchpassen. Ja, dann kann man sich den ganzen Scheiß eigentlich auch gleich komplett klemmen. Also, ist mir nicht so richtig klar, wo sie da eigentlich hinwollen. Ich bin zu laut. Ich sag noch. kann man sich aber hier in der Lautstärke drehen. So. So richtig fundiert ist das alles nicht, was sie da fallen lassen. Muss ich doch gleich auf das Ding jetzt gucken. Und das alles nur, weil ich am Samstag mal der Meinung war, den H4N auch nochmal aus der Tasche holen zu wollen. Frei nach dem Motto, man kann ja auch mit dem aufnehmen. Kann man, aber der ist nicht für eine Bühne freigegeben. And I know why. So, genau. Das war alles, was mir an Meldungen aus oder um Japan begegnet ist. Und dass jetzt hier irgendwie die Kopfhörer wackeln, finde ich auch nicht lustig. Das sind die teuren. So, dann gibt es Schottenquallen. Fefe hatte es letzte Woche schon als Meldung gehabt. Da ist es mir aber noch nicht aufgefallen gewesen. Ich habe das Kabel auch gar nicht umgewickelt. So, und zwar, wie hier die Radio Wiesens Nachrichten, für die Sicherheit von Atomkraftwerken gibt es einige Gefahren. Mit dieser hatte man bislang aber nicht unbedingt gerechnet. Wie die BBC berichtet, mussten an der schottischen Küste 2 Reaktoren abgeschaltet werden, weil Quallen aus dem Meerwasser die Filter zum Kühlsystem verstopften. Der Kernkraftwerksbetreiber EDF Energy erklärte, die Abschaltung sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden. Warum sich derzeit so viele Quallen im Meerwasser befinden, ist unklar. Wissenschaftler vermuten, dass es daran liegen könnte, dass die Wassertemperaturen derzeit an der schottischen Küste höher sind als in der restlichen Nordsee. Oder anders ausgedrückt, Quallen. Quallen haben die Filter für die Kühlsysteme verstopft. Nun sind Quallen berühmt dafür, dass sie nicht so unheimlich massiv sind. Dass es also schon eine größere Menge braucht, bis man dann irgendwie ernsthafte körperliche Auswirkungen von den Dingern sieht. Aber, huch. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Beziehungsweise, ja doch, 1.7. ist letzter Freitag. So, SLS ist dann übrigens bedenkenlos. Sie sieht nämlich Schadensersatzforderungen der Energiekonzerne wegen des Atomausstiegs gelassen entgegen. Na, so frei nach dem Motto, ja, das hat alles schon seine Richtigkeit und klagt doch vom BFFG. Wobei ich irgendwie bei der Meldung, das Erste, was mir einfällt, ist, ich habe noch nie eine Regierung gehört, die gesagt hat, ja, diese Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wird wohl berechtigt sein, wir haben hier etwas Verfassungswidriges getan. Na, das gibt doch keine Regierung vorher zu und hinterher bedanken sie sich dann alle für die Klarstellung. Von daher, ja. Also SLS sagt, das ist harmlos. Allerdings muss sie das sagen. Von daher, wenn sie das nicht sagen würde, wäre es auffällig. Dann gibt es einen Wulfiti-Rückwiss. Ist, wie auch immer ich das gemeint habe. Führende Politiker von Union und FDP haben die Kritik von Bundespräsident Christian Wulff zurückgewiesen. Wulff hatte bemängelt, dass die Regierungsparteien den Ausstieg aus der Atomenergie nicht auf Parteitagen beschlossen hatten. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger sagte dem Hamburger Abend, blub, die FDP habe sich bereits auf ihrem Parteitag in Rostock intensiv mit der Energiewende beschäftigt. Ja, die FDP hatte ja auch einen Parteitag zwischen Fukushima und dem Beschluss, dass man jetzt aus der Atomenergie wieder aussteigen wollte. Bei der CDU, der Atomliebhaberpartei, bin ich mir da nicht ganz so sicher, dass irgendwie die Demokratie tatsächlich irgendwie auch nur pro forma eingehalten worden wäre. Von daher, ja. Ja, ich meine, ist schon interessant. Die Partei, die ständig damit geworben hat, doch mehr Atomkraftwerke und dauerhafte Atomkraftwerke und überhaupt und die Laufzeiten zu verlängern, steht jetzt ganz vorne und tut so, als sei sie grün. Aber hey, immerhin, die Grünen haben ja die Atomkraftgegner jetzt auch verloren. Gab es gestern einen Artikel im Handelsblatt. So, frei nach dem Motto, die Hardcore-AKW-Gegner haben genau das gemacht, was ich nämlich schon vorher gesagt hatte. Dass sie nämlich gesagt haben, hey, ihr habt diesem schwarz-gelben Mist zugestimmt. Ihr habt nicht mal mehr versucht, noch irgendwie was Besseres rauszuholen. Ihr habt uns verloren. Ja, aber hey. Ja, und Kauder hatte dann, Unionsfraktionsvollidiot Volker Kauder hatte dann verkündet, in der Union habe es eine intensive Diskussion bis in alle Kreisverbände gegeben. Ja, und gab es irgendwie was, was man auch nur annähernd als Demokratie betrachten könnte? Abstimmungen gar? Nein. Also, zu gut Deutsch, das ist alles wertlos. Ja, aber hey. Dann gibt's Klimerkel. Bundeskanzlerin Merkel erwartet, dass Deutschland trotz des geplanten Atomausstiegs seine Ziele beim Klimaschutz erreicht. Die Bundesrepublik habe sich international verpflichtet, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40% im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Was so schwer nicht ist, weil da ja auch noch die DDR mit reinzählt und nachdem die DDR-Wirtschaft praktisch komplett abgeschafft wurde, da überhaupt gar keine Ausstöße von irgendwas mehr sind. Aber hey, der größte Brüller an der Energiewende ist ja auch, wenn man sich dann mal aus der Nähe anguckt, womit will denn die Regierung offiziell die AKWs ersetzen? Naja, also Erneuerbare sind es nicht. Da sind die Ziele identisch zu vorher. Und anders ausgedrückt, nicht Erneuerbare. Weil das ja so nachhaltig ist, Kohle zu verbrennen. Und weil das vor allem auch so CO2-neutral ist, Kohle zu verbrennen. Oder Öl oder was weiß ich. Gas. Na, also, ja. Merkel hat sich ja so hingestellt und verkündet, das passt schon. Dann gab es einen Tricastin-Bumm. Paris, DPA im südfranzösischen Atomkraftwerk Tricastin ist es nach französischen Medienangaben zu einer Explosion gekommen. Ein Feuer sei ausgebrochen, das inzwischen aber unter Kontrolle gebracht werden konnte. Hieß es auf der Webseite der Zeitung Dauphiné Libéré. Französisch ist echt schwer. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Explosion soll sich in einem Transformator außerhalb der Nuklearzone erreicht haben. Was zum Kuckuck ist eine Nuklearzone? Und nein, mehr Meldungen gab es dazu nicht. Also da gibt es irgendwie einen Transformator. Der steht nicht im Reaktordruckbehälter. Der steht nicht unter Wasser, da wo die Brennstäbe sind. Ist damit außerhalb der Nuklearzone, whatever that may be. Na, und ja, also der ist explodiert. Hat richtig fiese Rauchwolken von sich gegeben. Qualm, Dünst, Qualm. Was dann nahelegt, dass es sich dabei nicht um einen Transformator handelte, der da einfach nur als Schmuck rumstand, sondern um einen Transformator handelte, der zum Zeitpunkt der Explosion ganz offensichtlich, weil sonst kommt so eine Explosion kaum zustande, oder so ein Feuer, der da ganz offensichtlich ganz ordentlich Schwung drauf hatte. Jede Menge Energie dadurch fließen hatte. Aber es bestand zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr, nur und das irgendwie in einem AKW Transformatoren, die zum Beispiel für die Energieversorgung von Kühlsystemen wichtig sein könnten, dass man die irgendwie brauchen könnte. Auf die Idee kann man ja irgendwie seit Fukushima dann doch geringfügig kommen. Na, aber hey. Und die deutschen Medien außer dieser DPA-Meldung hat irgendwie kaum jemand irgendwas gemeldet. Und die DPA-Meldung als solche basiert auf Hörensagen. Beziehungsweise das höchste der Gefühle, was es mal irgendwie gab, war, ja, der Betreiber hat gesagt, das wäre alles harmlos. Na, was der Betreiber hat gesagt wert ist, kann man auch aus Fukushima gelernt haben. Der Betreiber gibt nämlich immer nur das zu, was gerade sowieso nicht mehr zu leugnen ist. Und es gibt überhaupt keinen Ansatzpunkt zu sagen, aber in Frankreich sei das völlig anders. Von daher, ja, in Tricastin ist berühmt dafür, dass da in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal, oder in den letzten paar Jahren auf jeden Fall, immer wieder mal interessante Dinge aufgetaucht sind. Frei nach dem Motto, sie haben irgendeinen Raum aufgemacht, so hoch, hier sind ja größere Mengen Plutonium drin. Hier ist Plutonium aufgetaucht, von dem wir nicht wussten, dass wir es haben. Tilt. Euer Accounting ist also offensichtlich so beschissen, dass ihr nicht mal wisst, was ihr da irgendwie an radioaktivem Material irgendwo rumliegen habt. Und selbst wenn es nicht Plutonium war, es war auf jeden Fall irgendwelches hochradioaktives Zeug, was man da nicht rumliegen haben will. Na, also Tricastin ist bekannt und berühmt dafür, dass da eine Reihe Vorfälle passiert sind in letzter Zeit, die alle keinen Grund dafür liefern, dass man das Ding als hochsicher betrachten könnte. Aber hey, wir können ja nicht sagen, die Kraftwerke sind sicher, aber sie sind sicher. Auch wenn sie nicht sicher sind. Ja, also ja, da ist irgendwie ein Transformator in die Luft geflogen und so richtig eine Begründung, warum der in die Luft geflogen ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Was aber auch daran liegt, dass sich die Tatsache, dass er in die Luft geflogen ist, nur aus einer DPA-Meldung habe. Immerhin noch von Samstag. Ja, also das ist auch irgendwie in den Nachrichten nicht breitgetreten worden. Dabei ist irgendwie, also wenn in Deutschland bei einem Kraftwerken Transformator in die Luft fliegt, dann würde ich hoffen, dass das in den Nachrichten auftaucht. Wenigstens als Nebenbeimeldung. Und dass dann vielleicht auch irgendwie die Damen und Herren Qualitätsjournalisten nicht mit einer Ja, aber der Betreiber sagt, ist harmlos, geht weg. Sich zufrieden geben. No? Schlicht und ergreifend. So, dann gibt's einen Schweiz aus. Habe ich bei Fefe geklaut. Aus der beliebten Reihe, bei uns ist Atomkraft sicher. Die Schweiz schaltet das AKW Mühlberg wegen eines ETH-Gutachtens ab. Bei der Gelegenheit fiel auf, dass die Fakten aus dem Gutachten der zuständigen Behörde seit einem Jahr bekannt waren und dass sie schon vor einem Jahr das hätten abschalten müssen. Was kann da auch schief gehen? Das Kraftwerk ist halt unsicher. Aber hey, wenn uns niemand mit der Nase da reinstößt, können wir das doch nicht wissen. Wie? Oh, hier liegen die gleichen Unterlagen nochmal. Gravenreuth-Verteidigung. Ich war zu blöd, die Papiere durchzulesen. Ich bin halt ein beschissener Anwalt. Oder was weiß ich, was man an der Stelle dann vorbringen wollen könnte. Na, aber hey. Habe ich mir hier am Sonntag reingeklebt. Ja, ich habe mir Samstag und Sonntag hier Meldungen reingeklebt. Dann gibt es Fessenheim, die Radio-Wissen-Weltnachrichten. Das älteste französische Atomkraftwerk Fessenheim kann nach Ansicht der Atomaufsicht noch 10 Jahre lang weiterlaufen. Die Behörde empfahl für Block 1 eine Verlängerung der Laufzeit, forderte jedoch technische Verbesserungen. Die Inspektion für Block 2 laufe noch. Abschließend entscheidet die französische Regierung, bislang folgte sie aber den Empfehlungen der Atomaufsicht. Das AKW Fessenheim steht rund 4 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Deutsche und französische Atomkraftgegner nannten die Empfehlungen nicht akzeptabel. Sie befürchten, Erdbeben oder Überflutungen des Rheinkanals könnten zu einer Kernschmelze führen. Im 1977 in Betrieb genommenen Kraftwerk wäre das besonders problematisch, da die Betondecke unter dem Reaktorbehälter mit 1,5 Metern vergleichsweise dünn ist. Die Atomaufsicht empfiehlt, diese Decke zu verstärken. Solange da noch kein Corium rumliegt, hat man da auch noch eine Chance. Apropos Corium. Fukushima ist mir zu still. Fällt mir gerade so auf. Na, da liegt Material, was definitiv außerhalb der Reaktordruckbehälter rumliegt. Und es gibt keine Meldung dazu, dass es da immer noch liegt. Und bei so einem Material erwarte ich eigentlich so alle spätestens einmal die Woche die Meldung, ist es übrigens immer noch da. Es ist nicht irgendwohin verschwunden. Es hat sich nicht nach unten durchgefressen. Oder so. So, hier bin ich in ungefähr ziemlich genau 8 Wochen. Fällt mir gerade so auf. Hihi. Und hoffe drauf, dass es ein besseres Wetter hat. Aber hey. So, habe ich mir ja am Montag reingeklebt. Genau, das waren nämlich auch die Restatommeldungen. Auch da war es irgendwie arg dünn. Beziehungsweise, nachdem ja jetzt die Debatte im Bundestag durch ist, ist klar, kommt irgendwie von da nicht mehr viel. So, gibt's ein paar Terrormeldungen. Brüllslamismus, habe ich die genannt. Berlin DPA, der Islamismus bleibt auch nach dem Tod von Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden eine Bedrohung in Deutschland, sagte Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Brüllrich, als er den Verfassungsschutzbericht 2010 vorstellte. Demnach waren im vergangenen Jahr in 29 islamistischen Organisationen 37.470 Mitglieder organisiert. Im Jahr davor waren es noch 1.200 weniger Mitglieder. Sorgen macht auch linksextreme Gewalt, was dann beim ZDF zu einer interessanten Grafik geführt hat. Die haben dann linke und rechte Gewalt einfach mal in eine Grafik gepackt, haben den Maßstab irgendwie, ich weiß nicht, was es für ein Maßstab ist, auf jeden Fall sind beide Balken gleich hoch. Während irgendwie auf der einen Seite irgendwas 10.000 und auf der anderen Seite irgendwas 1.000 Fälle genannt werden. Aber hey, das ist ja auch völlig trivial zu rechtfertigen, dass man in beiden Fällen dann einen gleich hohen Balken hinten rausbekommt. Aber hey. Nach einem Rückgang linksextremistischer Gewalttaten im Vorjahr nehmen diese Delikte in den ersten 5 Monaten 2011 wieder zu. Was mir bei Verfassungsschutz berichtet auffällt, ist, wann zum Kuckuck äußert sich der Verfassungsschutz mal zu einer Regierung, die verfassungswidrige Gesetze in Kraft bleiben lässt, obwohl sie die Vorgabe von einem BVFG bekommen hat, die bis 30. Juni beseitigt zu haben. Na, was sind denn das für Verfassungsschützer, wenn sie nicht mal mehr die offensichtliche Verfassungswidrigkeit bemerken? Oder fällt da einfach nur ins Gewicht, dass die Verfassungsschützer ja von der Regierung bezahlt werden, vom Innenministerium und deswegen bloß nichts gegen das Innenministerium sagen, tun oder denken dürfen? Die Reihenfolge ist falsch. Egal, ne? Also mal ganz davon abgesehen, dass der Brüllrich irgendwie auf einem Kreuzzug gegen den Islamismus oder den Islam als solchen ist, das ist ja nun auch irgendwie seit seiner Intronisation, also seit seiner Amtseinführung jedenfalls bekannt. Na, von daher ist da keine Überraschung drin. Ne? Natürlich ist er auf einem Kreuzzug und natürlich wähnt er sich auch nur im Recht, etc. pp. So, dann gibt es eine CIA-Untersuchung. Das US-Justizministerium untersucht, welche Rolle der Geheimdienst CIA beim Tod zweier Terrorverdächtiger gespielt haben könnte. Justizminister Holder teilte mit, man wolle feststellen, ob er die Agentenrichtlinien verletzt hätten und ob die Ermittlungen gerechtfertigt gewesen seien. Holder erklärte, man habe insgesamt mehr als 100 Fälle geprüft, in denen die CIA-Verdächtige verhört habe. Bürgerrechtler bemängeln, dass es nur in 2 Fällen zu einer Untersuchung kommt. Die oftmals sehr harten Methoden des CIA stehen seit längerem in der Kritik. Und wenn man dann meint, das wäre irgendwie dann eine großartige Aussage, stellt mal fest. Also bei 2 Tötungen, Mord könnte man es auch nennen, von angeblichen Terrorverdächtigen. Da untersucht man. Und in allen anderen Fällen passiert genau gar nichts. Oder FIFA spinnt es dann genau umgekehrt und sagt, also es werden die Mehrzahl der Verfahren eingestellt und nur hier in 2 Fällen wird überhaupt mal untersucht. Ja, oder anders ausgedrückt, die Leute, die im Auftrag des CIA angebliche Terrorverdächtige umgebracht haben, kommen mit 98% oder was auch immer Prozent Wahrscheinlichkeit unbehelligt davon. Muss mir jetzt irgendwie schlicht und ergreifend nicht gefallen, oder? Nee, ich finde, das muss mir nicht gefallen. Na, also von daher, ja. So, dann gibt es einen NL-Abdruck, genau, in Holland. Oder ich lese einfach mal die Heise-Meldung vor. Fingerabdrücke für Pässe werden in den Niederlanden künftig sofort aus der Datenbank gelöscht, sobald ein Reisepass ausgehändigt ist. Bereits gespeicherte Fingerabdrücke sollen in den nächsten Monaten gelöscht werden, anders als alle anderen Reisepassdaten, die 11 Jahre vorgehalten werden müssen. Die Löschanweisung an die Gemeinden bestätigte der niederländische Innenminister Piet Hein Donner auf Anfrage der niederländischen liberalen Fraktion Democratie 66. Hintergrund sind Bedenken, dass die Speicherung der Fingerabdrücke zum Missbrauch einlade. Künftig sollen die Fingerabdrücke, die entsprechend europäischem Recht auf einem Chip im Pass gespeichert werden müssen, nur für die Dauer der Passherstellung bei den Gemeinden verbleiben. Oder anders ausgedrückt, in Holland der, was ist er? Stand hier doch. Der Innenminister hat in irgendeiner Form die Erkenntnis erhalten, dass es eine total dämliche Idee ist, Fingerabdrücke in einer zentralen Datenbank zu parken. Ach, fällt mir dazu ein. Also ja, in Holland, da hat der Innenminister, also entweder haben da genügend Leute auf ihn eingewirkt oder der ist zu eigenständigen Intelligenzleistungen in der Lage. Kann ich jetzt schwer einschätzen. Und gestern gab es dann im Plan, bumm, hier, Fiefe, mit seiner gewohnten konstruktiven Art. Das FBI warnt vor Terroristen mit Bombenimplantaten. Boah, nee, ey, was wollen die denn jetzt noch an den Flughafen installieren? Einen OP? Und dann stichprobenhaft Passagiere aufschneiden? Oder wie? Wir haben doch schon Metalldetektoren, die den Zünder finden sollten. Also, irgendwie, FBI hat sich jetzt ausgedacht, ja, es gäbe, ich weiß nicht, wie sie auf den Trichter kommen, aber es gäbe irgendwie Bestrebungen, sich Sprengstoff unter die Haut einpflanzen zu lassen, weil ja die Körperscanner nicht in der Lage sind, durch die Haut durchzugucken. Und von daher, wenn man sich das dann irgendwo unter der Haut oder von mir aus auch in irgendwelchen Körperteilen, Darm funktioniert übrigens nicht. Also zumindest nicht, wenn man ihn da auch gleich noch zur Explosion bringen will. Das haben wir doch schon ausprobiert. Das war doch irgendwie der Angriff auf den saudischen König oder irgendwie sowas. Der Mensch, der das versucht hatte, hat sich selber umgebracht, aber niemanden sonst. Von daher, das ist eine dämliche Idee. Das darf allgemein bekannt sein. Aber hey, also das FBI hat sich jedenfalls ausgedacht, dass sich also jetzt irgendwelche Terroristen irgendwelche Bomben irgendwo unter der Körperoberfläche verstecken würden. Aha. Ja, und finden kann man die dann ja nicht, indem man Körperhöhlenuntersuchungen macht, nicht indem man sie durch einen Nacktscanner schiebt. Körperscanner, Entschuldigung. Und nicht indem man sonst irgendwas macht, sondern, kann man die überhaupt finden? Röntgen? Na, ach, übrigens, bei Röntgen fällt mir ein, es gab irgendwo eine Untersuchung, dass übrigens TSA-Angestellte, die an Röntgen-Nacktscannern arbeiten, interessanterweise irgendwie höhere Krebsraten haben als solche, die das nicht tun. Warum dürfen die doch gleich keine Dosimeter tragen, die TSE-Angestellten, die an Nacktscannern arbeiten? Hat da vielleicht jemand ein Interesse dran, dass man nicht rauskriegt, dass die gerade irgendwie lustige Strahlung abkriegen? Na, also, ja. Hier im Plan, bumm, habe ich mir gestern reingeklebt. Dann gab es auch noch den Endquatsch. Montag. Und zwar, hier die herzallerliebste Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Beschäftigungstherapie für alle Leute, die irgendwie nicht genug zu tun haben. Also für Politiker, die nicht genug zu tun haben und irgendwelche Sachverständigen, die sich nicht laut genug gewehrt haben oder sich über den Tisch haben ziehen lassen. Da war eigentlich irgendwie Vorgabe, dass sie bis, ich glaube, irgendwie April einen Zwischenbericht hätten vorlegen müssen. Das haben sie irgendwie nicht geschafft zeitlich, haben dann nur einen Tätigkeitenbericht. Also wir haben uns regelmäßig getroffen und Heißgetränke konsumiert. Vorgelegt haben und jetzt sollten sie irgendwie einen richtigen Bericht machen, haben dann irgendwie auch lustig drüber abgestimmt und irgendwie kam dann der größte Brüller. Schwarzgeld hat dann irgendwie mitgekriegt, dass ihnen ja ein Sachverständiger abhanden gekommen ist, dass sie also gar nicht die Mehrheit hatten und das hätte dann dazu führen können, dass Netzneutralität befürwortet worden wäre in einem Bericht, der ansonsten überhaupt gar keine Auswirkung hat. Und weil sie das irgendwie nicht wollten, haben dann die Koalitionsabgeordneten ihre Sachverständigen, darunter ein Herr Padelun, bequatscht, dass man doch irgendwie die Sitzung jetzt verschieben möge und sich nach der Sommerpause irgendwann wieder treffen möge, so im September oder so. Aha. Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, sie haben also irgendwie was zu Urheberrechten, haben sie einen Bericht beschlossen, wo wohl auch Gorni versehentlich für Creative Commons gestimmt hat, und das kann eigentlich nur versehentlich gewesen sein. Und Netzneutralität haben sie jetzt genau gar nichts zu beschlossen, weil den entsprechenden Bericht, den haben sie jetzt nicht rausgelassen. Weil sie ja über den nicht fertig abgestimmt haben. Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, dass dann irgendwie Fefe seinen Hammer rausgeholt hat und gesagt hat, der böse Padelun, der hat gegen Netzneutralität gestimmt. Und die werden ja bezahlt, die kriegen da 600 Peng Euro. Und dann gab es dann die Gegenreaktion, ja, aber 600 Peng Euro bei einer 30 bis 50 Stunden Woche. Zu mir dann einfällt, ja, wenn die eine 30 bis 50 Stunden Woche haben und nur 600 Peng Euro kriegen, dann lassen sie sich da aber gerade schön über den Tisch ziehen. Das finde ich ja großartig und übrigens von einem Herrn Padelun ist nicht bekannt, öffentlich, oder nicht allgemein bekannt, ob der Mann denn eigentlich auch irgendwie einen bürgerlichen Namen hat, weil Padelun, das ist irgendwie ein bisschen kurz für einen richtigen bürgerlichen Namen. Vor allen Dingen, wo ist da der Vor- und der Nachname? Gehören nicht zwischen Vor- und Nachnamen üblicherweise Leerzeichen? So derer ungefähr eins. Aber jedenfalls hat das dann zu interessanten Trollaktionen, unter anderem bei Netzpolitik.org geführt. So von wegen, Herr Beckedahl verheimlicht auch sein Geburtsdatum. Wo dann irgendwie die Frage war, gehört es nicht eigentlich zu jemandem, der Transparenz fordert, dass man persönlich identifizierende Daten einfach mal nicht geheim hält? Ja, keine Ahnung, Ergebnis der ganzen Veranstaltung, was ich für mich mitgenommen habe, es gibt keine digitale Gesellschaft, sondern es gibt verschiedene Häufchen, die ihre Meinungen in verschiedenen Richtungen haben. Das kann sein, dass sie dann alle gemeinsam mal die gleiche Meinung haben, wie zum Beispiel Zensor Solar ist scheiße. Und es kann aber auch locker sein, dass sie dann bei Transparenzforderungen dann plötzlich völlig unterschiedlicher Meinung sind. 9 Uhr habe ich übrigens nicht gehört. 9.15 Uhr haben wir gerade. Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, dass ich immer noch dem Digi-Döns da seine Existenzberechtigung nicht anerkenne. Weil, wozu? Aber hey. So. Das gab es dann auch nochmal bei Netzpolitik.org. Blub. Und auch Heise hatte darüber berichtet. Erst stimmten die Mitglieder im Schnellzugtempo dutzende Änderungsanträge zum Zwischenbericht Urheberrecht ab. Dann ließen die um einen erkrankten Sachverständigen dezimierte Seite der Koalitionsvertreter sowie der von ihnen benannten Sachverständigen eine Mittagspause einberufen. Da haben sie allerdings nicht gegessen, sondern 30 Minuten lang irgendwie sich darüber unterhalten, wie sie denn die Farce weitermachen können. Indem sie nämlich einfach jetzt beschließen, dass sie nichts beschließen und verschieben. Ja. Die Dingsten der Dingsten der Dingsten, Sir. Da hat Fefe sich auch nochmal die Netzneutralitätsposition der CDU erklären lassen. Und weil das eine durchaus spannende Sache ist, will ich euch daran teilhaben lassen, schreibt er. Kurz gesagt behaupten die Verfechter der Netzneutralität könnten keine Fälle vorbringen, wo die Netzneutralität in Gefahr ist. Wenn man ihnen dann ein T-Mobile-Internet gibt und sagt, sie sollen mal Skype aufrufen, dann sagen sie, das sei kein Netzneutralitätsproblem, weil man ja den Premium-Tarif kaufen kann und dann geht das. Ich gebe euch mal Zeit, das setzen zu lassen. Dummdi-dumm. Na, fertig? Wenn dann Kleingeister kommen und auf den Umstand hinweisen, dass das genau die Definition dessen ist, was Netzneutralität verhindern will, sagen sie, dass der Markt das ja regeln werde, dass Provider mit sowas nicht durchkommen. Das, so habe ich heute gelernt, ist die Argumentation der CDU in Sachen Netzneutralität. Da gab es doch schon mal ein Urteil, was der Telekom verboten hat, das T-Mobile-Internetangebot als komplett Flatrate global fürs Internet bezeichnen zu dürfen. Das waren, glaube ich, irgendwie die Verbraucherzentralen, die da geklagt hatten. Und gewonnen. Motorflugzeug, glaube ich zumindest. Aber ja. Das war dann da irgendwie der große Brüller. Was mir sich irgendwie als Frage da immer mehr aufdrängte, ist, was soll eigentlich dieser ganze Enquete-Scheiß? Na, nicht nur, dass irgendwie deren Bericht am Ende völlig ignoriert werden wird, weil das wird da. Hier ist ein Motorflugzeug. Das klingt zumindest wie ein Motorflugzeug. Hochgucken macht sowieso keinen Sinn, so irgendwie im Wald. Da sehe ich dann eher Bäume. Oder ein Hubschrauber, aber es klingt eigentlich nicht wie ein Hubschrauber. Die Frage, die sich mir da halt aufdrängte, ist, wozu soll das eigentlich gut sein? Also ich meine, was diese Enquete schafft, ist Leute binden. Leute beschäftigt halten, damit sie nicht irgendwie gegen die dumme Regierung protestieren können, sondern sich dann die Leute halt irgendwie embrace and extend, sich die Leute an sich zu binden, beschäftigt zu halten. Und wenn dann irgendwie die es jemals wagen sollten, irgendwie gegen die Regierung zu argumentieren, dann holen die irgendwelche Papiere von Anno Töff raus, wo dann irgendwelche Sachverständigen nicht den Kopf geschüttelt haben und sagen, hier, ihr habt dem aber zugestimmt. Und genau deswegen ist der ganze Quatsch nicht nur eine Beschäftigungstherapie, sondern potenziell gefährlich. Na, weil mit der Argumentation, wir haben euch aber beteiligt und ihr habt dem zugestimmt, beziehungsweise wir haben euch aber beteiligt gegebenenfalls, das reicht ja als Argumentation auch schon aus. Die müssen ja noch nicht mal mehr dem Scheiß zugestimmt haben, aber wir haben euch doch beteiligt, ihr könnt doch jetzt nicht dagegen sein, demokratisch legitimiert, bla Fasel. Und dann wird am Ende irgendwas kommen, was niemand haben will, wie zum Beispiel Zensur. Na, aktueller Stand ist ja, dass die durch den Glücksspielstaatsvertrag kommt, von dem ich auch irgendwie in letzter Zeit nicht mehr viel gehört habe. Das Ding scheint also immer noch irgendwo in der Pipeline zu stecken. Und ich gehe auch davon aus, dass das mit Zensurbestrebungen kommen wird. Und dann werden wir uns alle wundern, was der ganze Scheiß denn eigentlich soll, den doch irgendwie niemand haben will. Aber genauso war ja dann auch in den letzten Tagen gerade so große Debatte, weil die Bundesregierung 200 Panzer nach Saudi-Arabien verkaufen will. Und das irgendwie geheim beschlossen hat, dass sie das wollen. Da gibt es irgendwie einen Bundessicherheitsrat, blub, der irgendwie völlig geheim tagt. Und auch da kommt dann wieder ein grünen Abgeordneter Ströbele und hat damit gedroht, dass er das Ganze gerichtlich geklärt wissen will. Und zu mir noch einfällt, nicht drohen, machen. Aber hier Enquete, das ist gefährliche Beschäftigungstherapie. Und wenn die Leute, die da sitzen, eine Beschäftigungstherapie haben wollen, das lässt sich doch im Zweifelsfall billiger kriegen. Da muss man doch nicht sämtliche Grundsätze aus dem Fenster treten, beziehungsweise in Gefahr bringen, dass dann hinterher argumentiert wird, aber ihr wart doch dabei. Wir haben euch doch gefragt, wir haben nicht auf euch gehört, aber wir haben euch doch gefragt. Und demokratisch legitimiert und bla und Fasel. Na, aber hey. So, dann kommen wir. Wobei, kommen wir jetzt schon in der Musikecke an? Ihr könnt eigentlich noch mal gucken, dass ich noch irgendwie eine Meldung, die eigentlich für Teil 2 nominiert war, hier noch vorgezogen kriege. Irgendwas Kleines, Knuspriges. Ach, nehmen wir doch einfach mal hier Dresden. Dresden ist knusprig und klein. Dresden und vielleicht auch noch die Griechen. So, weil nämlich in Dresden stellt sich raus, ist tatsächlich abgehört worden. Also die Griechen müssen dann auch noch mit. Weil nämlich, also der Imsi-Catcher, der letzte Woche nur in der Kategorie Gerücht war, der ist wohl tatsächlich eingesetzt worden. Die Polizei hat nämlich im Umfeld einer Demonstration gegen einen geplanten Aufmarsch von Neonazis im Februar in Dresden nicht nur Handydaten ausgewertet, sondern auch Gespräche abgehört und SMS-Nachrichten mitgelesen. Im Rahmen anderer Ermittlungen seien Gespräche von zwei Mobilfunkanschlüssen abgehört worden, erklärt die Staatsanwaltschaft Dresden in einer vom Innenminister Markus Ulbig, CDU, am Donnerstagabend im Sächsischen Landtag verlesenen Erklärung und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Na, Ulbig hatte sich doch vorher noch hingestellt und gesagt, aber das wissen wir doch gar nicht. Na, turns out, doch, wisst ihr. Und ganz offensichtlich hat der Herr Ulbig nicht die geringste Ahnung, was die Polizei, deren oberster Chef er da ist, tut. Na, er hat also zu gut Deutsch seine Behörde nicht im Griff. Es wurden also Telefonate abgehört, aber es wurde ja nichts gespeichert davon. Aha, nee, klar. Also ja, Imsi-Catcher war im Einsatz und der ist auch zum Abhören und Abschnorcheln von Telefonaten und SMS genutzt worden. Und im Zweifelsfall sind nämlich auch mehr Telefonate und SMS abgeschnorchelt worden, als sie hätten dürfen. Weil, nun ja, wenn man auf einem relativ begrenzten Areal mit einem Imsi-Catcher rumläuft, dann fängt er da halt alles, was zumindest zu dem Mobilfunknetz, für das er sich ausgibt, gehört, ein und nimmt das mit. Und selbst wenn ihr nichts aufzeichnet, schnorchelt ihr Daten ab, die euch nicht gehören. Deswegen ist so ein Imsi-Catcher eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Ja, und ja, also jetzt gibt es eine weitere Dimension in der Handydatenaffäre. Sächsische Ermittlungsbehörden hatten im Vorfeld der Proteste gegen Neonazis Mitte Februar die Daten von tausenden Handyverbindungen ausgewertet. Also sie haben nicht nur die Daten von Handyverbindungen ausgewertet, sondern sie haben auch aktiv abgeschnorchelt. So, nur die Frage, wann der Herr Ulbig denn mal beschließt, dass er offensichtlich seine Behörde nicht im Griff hat und dass er als Innenminister damit offensichtlich nicht geeignet ist, stellt sich mir. Eine Antwort darauf habe ich nicht, weil das ist ein CDU-Trottel. Der wird im Zweifelsfall erst dann zur Erkenntnis gelangen, wenn man ihm die mit einer Axt in seine Schädelrückseite hämmert. Na, also, hätten da auch irgendwie einen richterlichen Beschluss und die Gespräche von zwei Mobilfunkanschlüssen wurden überwacht. Zur Ordnung sei ein Imsi-Catcher eingesetzt worden, mit dem aber keine Inhalte aufgezeichnet worden seien. Und um das Verfahren nicht zu gefährden, seien die Informationen erst am Donnerstag veröffentlicht worden. Na, also wenn der Innenminister auch erst durch diese Veröffentlichung an die Informationen rankommt, dann wäre es, wenn er denn ein ordentlicher Innenminister wäre, Zeit mal Leuten auf die Füße zu springen. Das kann ja mal nicht angehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass er wusste und Fukushima-Taktik gemacht hat. Erst das nur das zugegeben, was sowieso nicht mehr geleugnet werden kann. So, und dann gibt's die Griechen. Da gibt's den Griechenschränkungen. München, DPA, Schuldensünder Griechenland wird durch die internationalen Rettungsmaßnahmen einen Teil seiner Souveränität verlieren. Davon geht Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker aus. Die Souveränität der Griechen werde massiv eingeschränkt, sagte er. Im Fokus Europa zwinge die griechische Politik mit deren Einverständnis zu einer totalen Kurskorrektur. Korrigier mich bitte jemand, wenn ich mich irre, aber ich bilde mir ein, sie hatten schon Sparauflagen, die absurd waren. Und wenn man die Sparauflagen, die jetzt den Griechen gemacht werden, auf Deutschland übersetzt, hieße das effektiv im Wesentlichen, dass so ungefähr alle Schulen zugemacht werden müssten, alle Kindergärten zugemacht werden müssten und man so ungefähr ein halbes Jahr lang überhaupt gar keinen Staat mehr hätte. Na, wenn man das einfach mal anteilig übersetzen würde. Und dass das irgendwie einem Staat helfen kann, das darf fundiert bezweifelt werden. Na, sparen, um aus einer Krise rauszukommen, führt nicht zum Ausgang aus der Krise. Die haben jede Form von Konjunktur zugemacht. Und das alles nur, weil irgendwelche Banken der Meinung sind, dass man denen doch aber keine Kredite geben dürfe. Und apropos Banken, da gab es dann auch noch die schöne Bankbeteiligung. Gibt es hier bei den Nachdenkseiten von Spon einen interessanten Bericht, aber mir ist jetzt auch noch in die Finger gefallen, hat sich mal jemand mit den Zahlen hingesetzt, die man öffentlicher nachgucken kann und festgestellt, was kostet das denn die Banken, ne? Die angeblichen 3 Milliarden? Ja, in Wirklichkeit kostet es die Banken genau gar nichts. 0, gar nichts. Und die Banken, die in Anführungszeichen Banken, die sich da beteiligen, sind so Dinge wie eine Hyperreal Event Horizon, also eine volkseigene Bank, und eine WestLB, also noch eine volkseigene Bank, und eine Commerzbank, die auch zweistellig Milliarden, ich glaube 18 waren es, vom Staat bekommen hat. Oder anders ausgedrückt, es beteiligt sich der Staat via ein paar Sockenpuppen. Und die bezahlen dann auch alle nichts, beziehungsweise die Banken, die dann nicht dem Staat gehören, die bezahlen zwar was, kriegen dafür aber Garantien und bezahlen damit also faktisch auch wieder nichts. Na, oder anders ausgedrückt, das ist alles wertlos. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, aber in so ausführlich ist es mir vorher nicht begegnet und deswegen dachte ich mir, weise ich lieber nochmal darauf hin. So. Und jetzt haben wir aber hier wirklich genug Zeit verbracht. Kommen in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von Hohenwäschstedt, dem Sonntag, dem zweiten Tag, Saltatio Mortis mit einem Titel, den habt ihr jetzt schon gehört, vor 2 Wochen, glaube ich, nämlich Eulenspiegel. 4:05 ist der hier lang. Da ist das Intro nicht ganz so überzeugend, dass das Publikum lossingt, bevor die da vorne auf der Bühne Zeit hatten, mit ihren Instrumenten loszulegen. Aber hey, gefolgt ist das Ganze dann von 8:47. Onkel Lesch, übrigens zur Abenteuerforschungssendung vom 5.7., erzählt mal zum Thema Atomauswirkungen und wie das denn da eigentlich aussieht. Wie gesagt, 8:47 ist hörenswert. So, und dann haben wir 9:27, wenn ich mich hier gerade nicht böse vertue. Und ich wünsche euch dann viel Spaß mit der Musik und für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendjemand von euch motiviert fühlen sollte, irgendeine Form von Reaktion abzugeben auf das, was ich mir hier zusammengereimt habe, fühlt euch dazu eingeladen, mir entweder eine Mail an compiblog@googlemail.com oder einen Kommentar im compiblog.de, Compod 272, Teil 1 ist das hier, zu schreiben oder bei Twitter, @compod kommt bei mir an, @compiblog kommt bei mir auch an, aber die nutze ich selten aktiv. So, und dann viel Spaß mit Eulenspiegel von Samo und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Der König aller Narren, vielleicht sogar der Narrenkaiser. Wir widmen das nächste Lied Till Eulenspiegel. Halbe Hände! Hey!
Mitleid. Was soll ich sagen? Hetze! Lautze!
Ist ja die Kraft der Atome, die Kraft der Atomkerne, also das, was in den Atomen drinsteckt. Aber im Grunde, und das sage ich jetzt mal so unter uns, müsste man sich über was ganz anderes unterhalten. Nämlich auf der einen Seite tatsächlich die Kraft der Atome nehmen, also die Kernkraft. Und auf der anderen Seite mal fragen, was wird eigentlich damit gemacht? Und damit meine ich jetzt nicht wieder diese schöne Geschichte, ach, wir hacken hier die Kerne in zwei, wir machen damit nur Wasser heiß, sondern nee, nee. Was wird damit gemacht mit Kernkraft? Ein schönes deutsches Wort, das heißt Geld. Und darum geht's. Ich würde gerne mal was darüber erzählen, wie das ist, wenn man also ein physikalisches Ergebnis, nämlich die Kenntnis, dass man offenbar Atomkerne dazu stimulieren kann zu zerfallen, wenn man diese physikalische Kenntnis in Technologie umsetzt, nämlich in Atomkraftwerke, wie das ja so schön heißt, AKWs, obwohl es gar keine Atomkraft ist, sondern Kernkraftwerke, aber wir halten uns mal dran. Und was dann passiert? Heutzutage wird ja über Atomkraftwerke gesprochen. Also das sind Meiler, in denen wird radioaktives Material durch Neutronenbeschuss dazu gezwungen, schneller zu zerfallen. Also möglichst angereichertes Material, was dazu gebracht wird, den radioaktiven Zerfall anzutreiben. Also damit macht man Wasser heiß und so weiter. Das Problem ist gelöst. Und da könnte man jetzt natürlich denken, ja, Menschenskinder, wie viele Generationen von AKWs gibt es denn? Gibt es also verschiedene Generationen? Das Interessante ist aber zum Beispiel, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, die USA. Also die Vereinigten Staaten. Die USA haben 1973 zum letzten Mal einen Meiler, also ein Atomkraftwerk, ans Netz gebracht. Das ist das letzte Mal, dass in den Vereinigten Staaten ein neues Atomkraftwerk gebaut worden ist. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, das kostet am Anfang einen Haufen Geld, ne? Kosten, 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 aber irgendwann sind die Dinge abgeschrieben. Irgendwann hat man mit denen so viel Geld verdient, dass also die Kosten aufgebogen sind. Dann heißt es, jetzt ist das Ding eine reine Gelddruckmaschine. Und jetzt kann man eine Zahl ausmachen. In Deutschland gilt 1 Million Euro pro Tag pro abgeschriebenem Kernkraftwerk. Das heißt also, Kernkraftwerke sind, wenn sie denn mal in diese Phase kommen, reine Gelddruckmaschinen. Man kann praktisch die Hand aufhalten, wenn das Ding jeden Tag läuft, macht man jeden Tag, Gott sei Dank großzügig, 100.000 Euro noch für irgendwelche anderen Kosten. Jeden Tag macht man so 900 Kilo Euro, macht man, mit dem man dann was machen kann. Was würde man also erwarten? Man würde erwarten, wenn man zum Beispiel die Zahlen wüsste, ich werde es Ihnen gleich sagen, wenn wir zum Beispiel eine auf Zukunft aufgebaute oder auf eine Zukunftsvision aufgebaute Kernkraftindustrie auf der ganzen Welt hätten, was würden wir erwarten? Möglichst viele neue Reaktoren, weil natürlich die verschiedenen Nationen, die nicht die Energiewende beschlossen haben wie Deutschland, jetzt ja gerade, weil viele andere Nationen natürlich sagen, das ist eine sichere Energiequelle und damit können wir in der Zukunft unsere Energie bereitstellen. Also würde man heutzutage viele Reaktoren erwarten. Zurzeit sind aber nur wenige 10 Reaktoren tatsächlich im Bau. von insgesamt grob 450, 460 Reaktoren. Das heißt, es wird kaum gebaut. Und da, wo gebaut wird, zum Beispiel in China und in Russland, da hat man es mit Staaten zu tun, deren demokratische Strukturen zumindest, sagen wir mal, einen gewissen Zweifel zulassen. Kurzum, überall da, wo die Gesellschaften frei entscheiden können, entscheiden sie sich gegen die Kernkraft. Zumindest entscheiden sie sich nicht für einen ständigen Weiterausbau. Selbst in Frankreich werden kaum neue Meiler gebaut. Ich glaube, da ist gerade einer im Bau. Also die Kernkraft hat insgesamt offenbar in der Weltbevölkerung durchaus jetzt nicht so den Stand, den man uns gerne erzählt, dass es nämlich die Technologie sei, die uns zum Beispiel vom Klimawandel, vor dem Klimawandel schützen könnte. Das können wir hier oben noch reinsetzen. Klimawandel. Das wird ja auch immer gerne als Argument genommen für die Kernkraft, weil nämlich angeblich Atomkraftwerke CO2-freie Produzenten von elektrischer Energie sein. Was sie natürlich nicht sind, die müssen ja gebaut werden. Und vor allen Dingen die Leute müssen auch dahin fahren. Also man könnte hier tatsächlich ein bisschen Kritik üben, will ich gar nicht machen. Ich will nur darauf hinweisen, der Anteil der Kernkraft an der gesamten Produktion von elektrischer Energie auf unserem Planeten ist so winzig. Wollte man den tatsächlich zu einem, sagen wir mal, nennenswerten Anteil auf der gesamten Welt machen, müsste man Tausende und Abertausende von Reaktoren bauen. Also das ganze Argument, nur die Kernkraft kann uns vor dem Klimawandel bewahren, ist natürlich völliger Blödsinn. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Kernkraft, der ist überhaupt nicht herzustellen. Denn niemand auf unserem Planeten will ein paar tausend Atomkraftwerke haben. Und dann wird es natürlich noch schlimmer. Neben diesem Punkt mit dem Geld müssen wir uns natürlich fragen, wenn eine solche physikalische Erkenntnis, die sich dann in Technologie umgesetzt hat und die zum Beispiel hier eben, sagen wir mal, 450 Atomreaktoren auf unserem Planeten gebracht hat, sind diese Reaktoren abfallfrei? Also kommt am Ende vielleicht nichts raus außer Wasserdampf. Gibt ja so Technologien, wo nichts anderes rauskommt hinten als Wasserdampf. Zum Beispiel bei den neuen Brennwertheizungen. Also heute zum Beispiel. Ich schweife jetzt ab, aber nur um Ihnen mal ein Beispiel zu geben aus dem Alltag. Die neuen Gasbrennwertheizungen sind so effizient, dass oben aus dem Kamin, wenn der Schornsteinfeger mal zu Ihnen kommt, können Sie das mal angucken, da kommt nur noch Wasserdampf raus, sonst nichts mehr. Also es gibt offenbar solche Umsetzungsverfahren. Aber Sie wissen natürlich, worauf ich hinaus will. Was kommt bei den AKWs raus? Abfall, also radioaktiver Abfall, hochradioaktiver Abfall sogar. Das heißt, das ist nicht nur einfach so ein Zeug, was ein bisschen so vor sich hinstrahlt, sondern das ist richtig unerfreulich. Radioaktiver Abfall. So, und wenn man jetzt mal überlegt, wo dieser radioaktive Abfall hin muss, dann könnte man sich jetzt natürlich mal die Frage stellen, wer ist denn für die Abfallbeseitigung zuständig? Was sagt uns der gesunde Menschenverstand? Der Abfallverursacher. Also wenn zum Beispiel bei Ihnen zu Hause jetzt die Mülltonne überläuft und Sie müssen sich bei Ihrer Kommune irgendwie so einen Zusatzsack kaufen, dann müssen Sie was bezahlen. Weil Sie sind als Müllverursacher zuständig, dass der Müll wegkommt. Wobei Sie ja zu Hause keinen hochradioaktiven Müll verursachen, hoffe ich. Aber es gibt eben Unternehmen, die verursachen das. Also müssten die doch eigentlich auch diejenigen sein, die komplett und ohne jede staatliche Hilfe dafür sorgen müssen, dass dieser hochradioaktive Abfall ordentlich irgendwo verschwindet. Und zwar für immer und alle Zeiten. Denn schließlich sind Sie es ja auch, die über die Jahre, Jahrzehnte, möglicherweise dann, wenn das noch ein bisschen läuft, Jahrhunderte, einfach nur Geld damit gemacht haben. Das ist das große Problem. Ich weiß, das klingt jetzt alles nicht so fürchterlich forschungsgetrieben. Das klingt so mehr nach Politik. Das klingt nach Wirklichkeit. In der Tat. Müssen wir uns Gedanken darüber machen und nicht nur bei der Kernkraft, sondern bei vielen anderen Dingen auch, die aus der Wissenschaft herauskommen, wie wir in Zukunft diesen Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich in Technologien verwandeln, die dann aber sogar gesellschaftliche Konsequenzen haben, wie wir diesen Transfer gesellschaftspolitisch begleiten. Da werden die Parteien, die werden da gar nicht reichen. Es werden alle gefragt sein, die in einer Gesellschaft wie unserer zum Beispiel irgendwas zu sagen haben. Und das sind letztlich alle, die in diesem Land leben. Also ich kann eigentlich alle nur aufrufen, entweder in Parteien zu gehen, in NGOs zu gehen, aber sich an solchen Diskussionen zu beteiligen und sich nicht vor den Fernsehapparat oder vor den Computer zu setzen und sich zu empören. Das Allerschlimmste ist diese Doppelkinn-Empörung. Also das ist... Wir können was machen. Diesen Fehler, den wir einmal gemacht haben, den müssen wir nicht nochmal machen. Man stelle sich eine Science-Fiction-Welt vor, in der sich Deutschland schon vor 50 oder 60 Jahren entschlossen hätte, lass die anderen Länder ruhig ihre Atomkraftwerke bauen, bei uns in Deutschland, wir versuchen es mit Sonne, Wind und Wasser. Man stelle sich das einmal vor. Eine Vision, die man, naja, nach dieser Energiewende könnte zumindest unsere Zukunft so aussehen. Das fände ich klasse. Nicht ein Boah!